SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Albtraum-Sommerkur vom Leid der Verschickungskinder. Sie waren 2 bis 14 Jahre alt an der See, in den Bergen, auf Borkum, in Bad Salzdetfurt oder Bad Dürheim zur Kindererholung. Und sie kamen traumatisiert und verstört zurück nach Hause. So erging es Millionen Mädchen und Jungen in der Nachkriegszeit bis in die 80er Jahre hinein. Wie konnte das passieren und welche Spuren haben diese Kurwochen bei den sogenannten Verschickungskindern hinterlassen? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Ich rede darüber mit Arne Burchertz, Diplom-Pädagoge und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Hilke Lorenz, Historikerin, Journalistin und Autorin des Buchs »Die Akte Verschickungskinder« und Franz Reinalter vom Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen Baden-Württemberg. Sommerferien in Deutschland. Zehntausende Kinder sind derzeit unterwegs in Ferienlager oder Sommercamps. Wenn Sie dieses Wort hören, Ferienlager, welches Gefühl wallt in Ihnen auf, Herr Reinalter?
Ja, beim Wort Ferienlager noch nicht so viel. Wenn ich dann Kur höre, dann wird's für mich lebendiger, weil das meine Erfahrungen sind. Ich war später dann als Jugendlicher dann im Ferienlager, konnte damit andere Verbindungen dann verknüpfen. Aber mit Kur sind bei mir viele Kindheitserfahrungen verknüpft, die durchaus unterschiedlich waren, aber auch eben in der Masse, in der Gesamtheit schon sehr belastend.
Sie sind als Kind über 13 Jahre verschickt worden, zum ersten Mal, als Sie 3 waren. Herr Reinalter, wieso war das nötig?
Ich hatte im ersten Lebensjahr Asthma bronchiale entwickelt. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Da waren viele Reize da, die das auch mit ausgelöst haben. Und ja, das war der Grund, warum er mich dann fortgeschickt hat, um zum einen medizinisch mich gut behandeln zu können, aber auch, so hatte man gemeint, Entlastung zu bringen, wenn ich aus dieser Umgebung, aus dieser Bauernhofumgebung weg bin.
In den Nachkriegsjahren, vor allem in den 50ern und 60ern, sind hunderttausende Kinder in solche Ferienlager und Heime verschickt worden und haben dort Traumatisches erlebt, Schläge, Demütigungen, Psychoterror. Warum fangen wir jetzt 50, 60, 70 Jahre später an, uns damit zu beschäftigen, Herr Burchertz?
Also zunächst einmal denke ich, dass viele betroffene Kinder über ihre schrecklichen Erlebnisse einfach viel zu wenig oder gar nicht erzählt haben. Denn solche Demütigungen evozieren natürlich Scham. Und wenn Eltern nun zum Beispiel der festen Meinung sind, sie hätten ihren Kindern etwas Gutes getan, indem sie sie in diese Kurheime verschickt haben, dann werden die Eltern vielleicht, wenn ein Kind etwas erzählt hat, eher beschwichtigt haben und gesagt haben, naja, es war wohl nicht so schlimm und der Herr Doktor hat es ja gut mit dir gemeint und die Tanten ja auch. Und wir haben es jetzt inzwischen mit Menschen zu tun, die als Betroffene jetzt älter geworden sind. Wenn man solche schlimmen Erlebnisse hat als Kind, dann versucht man die natürlich in irgendeiner Weise zu bewältigen. Und oft ist die Bewältigung besteht dann darin, dass man sich halt in irgendeiner Weise in die Aktivität, ins Leben stürzt. Aber wenn man jetzt älter wird, dann lassen solche Abwehrkräfte auch nach, nicht? Und dann kommen die alten Geschichten wieder hoch. Ja, und dann muss man drüber reden.
Das lief ja eigentlich unter den Augen der Öffentlichkeit, diese unhaltbaren Zustände in den Kinderkurheimen. Frau Lorenz, Sie widmen sich diesem Thema seit einiger Zeit als Historikerin und Journalistin. Wie konnte so etwas passieren ohne Aufschrei der Öffentlichkeit über so einen langen Zeitraum?
Ich glaube, das hat viele Gründe. Da ist zum einen eine Tradition, wie man mit Kindern umgeht, also dass Kinder nicht gehört wurden, wenn sie sich beschwert haben, also wenn sie diesen Mut aufgebracht haben. Das sieht man auch in den Akten, dass Beschwerden, wenn es mal Eltern gab, die eine Beschwerde formuliert haben, dass es immer die gleiche Antwort der Heime gab, nämlich Kinder fantasieren und man soll ihnen nicht glauben. Es gab Leute, die das sehr wohl von außen betrachtet haben. Also von Borkum habe ich zum Beispiel die Geschichte gehört, dass bei den Kindern in der Nachbarschaft ganz klar war, die gehören da in den Kurknast. Also die Beobachtung, dass da Kinder anders behandelt worden, als es ihnen gut tut, die wurde sehr wohl gemacht. Aber der gesellschaftliche Konsens, so muss man das wohl formulieren, war, das ist was, was gesund macht, das hinterfragt man nicht. Deswegen ist es gut. Und es ging ja auch bis in die 80er Jahre rein und es ist so ein Geist, der einfach vieles durchdringt und das macht es schwer, die Gegenstimme zu formulieren.
Kurknast, das klingt heftig, Herr Reinalter. Das, was Sie als Verschickungskind durchgemacht haben, das hat Ihr Leben geprägt. Sie drücken das für sich in einem ganz bestimmten Stück Musik aus. das Sie dabei haben?
Ich habe für mich in der Zwischenzeit meiner Aufarbeitung das genannte Soundtrack meines Lebens, der mitläuft bei mir, nicht bewusst, aber auf der körperlichen, auf der psychischen Ebene, ohne dass es immer bewusst ist, folgender.
Das ist der Soundtrack zum Weißen Hai. Das kennt wahrscheinlich jeder. Was bedeutet das für Sie?
Das bedeutet, dass Situationen, die für andere entspannt sein können oder zumindest neutral sein können, für mich eine Gefährlichkeit besitzen, eine Dynamik besitzen, die mir Angst machen, weil sie mit Erfahrungen besetzt sind, die aus meiner frühen Kindheit stammen und dann die bekannten Mechanismen angelegt sind, die angelegt sind, bei mir dann eben auch zum Wirken kommen. Also aus der Situation raus wollen, fliehen wollen, wenn es darauf ankommt, auch mich wehren wollen oder eben, das habe ich jetzt in der Aufarbeitung erst auch richtig begriffen, das, was man aus dem Tierreich kennt, die Todesstarre. Wenn ein Mensch überwältigt oder ein Lebewesen überwältigt wird und keine Möglichkeit mehr hat, da rauszukommen, folgt die Erstarrung. Und das ist mir bewusst geworden, dass das mein Leben prägt, dieser Modus, im Alarm zu sein, in Situationen, die für andere ganz normal erscheinen.
Frau Lorenz, Sie haben viele Geschichten gesammelt. Was ist damals passiert, dass es solche Auswirkungen haben kann? Vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele nennen, damit wir ein Bild davon haben.
Also die Kinder wurden ja, so ist es die häufigste Art, in Kur gekommen zu sein, wurden bei der Schulfähigkeitsuntersuchung aussortiert, muss man fast sagen. Also viele sind in dieser Zeit, bevor sie 6 wurden und in die Schule gekommen, so aus der Idee nochmal aufpäppeln, wobei ja auch einfach so, was da dünne Kinder waren, sind heute ganz normale Kinder. Also das ist auch irgendwie so eine Wohlstands-Zwieback-Baby-Idee, wie Kinder aussehen sollten. Und dann ging das ziemlich Schlag auf Schlag. Das heißt, einfach in den Zug gesetzt werden, ohne große Abschiedsszenerie, keinen Elternkontakt haben zu dürfen. Also es gibt ausdrücklich Anordnungen, dass Eltern nicht besuchen dürfen, verbunden mit der Drohung, wenn irgendwie dadurch der Kurerfolg beeinträchtigt wird, dann müssen sie die Kur selber zahlen, was natürlich eine massive Drohung ist. Autoritätsgläubig und auch Menschen, die nicht so viel Geld haben, haben sich daran gehalten. Man hat ärztliche Autorität nicht hinterfragt, was der Mann oder die Frau in Weiß sagt, wird schon gut sein fürs Kind. Man hat nicht hinterfragt, ob es wirklich, wie bei Herrn Reinalter, eine Diagnose gibt. Also es gibt auch massig Menschen, die hatten nichts, die sollten einfach in Kur verschickt werden. Und was dort passiert ist, glaube ich, das muss man sagen, war schwärzeste Pädagogik, also nachts nicht auf Toilette dürfen, essen bis zum Erbrechen und das Erbrochene dann auch noch essen müssen, vor anderen gedemütigt werden, weil eine der Reaktionen auf diesen Stress, auf diesen Bindungsabbruch ist Einnässen, also Kinder, die wieder einnässen und einkoten und dann vor den anderen ihr Bettwäsche säubern müssen. Also so richtig dieses Demütigen als Erziehungsmittel. Und was, glaube ich, viel zu sehr verharmlost wird, ist dieses unendliche Heimweh, was die Kinder empfunden haben. Und Heimweh ist eben nicht so ein Poesiealbumsgefühl, sondern das beschreibt existenzielles Alleinsein. Und es gab ja auch die Anweisung, Heimwehtabletten zu geben, also Kinder in den Anfangszeiten zu sedieren, steht ausdrücklich drin. Und was ist das für ein System, was Kinder erstmal ruhig stellen muss, damit es ihnen angeblich gut geht? Also das können wir noch unendlich weiter mit einem Strafenkatalog, wie Kinder gestraft werden sollen durch Isolation und mit den anderen dann nicht mehr spielen dürfen. Also das hat schon was sehr Dramatisches, wenn man da heute drauf guckt, und ist alles andere als kindgerecht. Das war effektiv, Kinder so zu verwahren, auch mit Personalmangel. Das hat das System einfach besser am Laufen gehalten.
Was meinen Sie effektiv für wen?
Für die Kuranbieter. Ich war ja in Stadtarchiven und Staatsarchiv und Archiven von der Kirche. Man findet immer wieder das Problem Personalmangel, Fluktuation, also weil die, die es womöglich anders sahen, was ganz arg oft die jungen Helferinnen und Kinderpflegerinnen war, die aufbegehren, die gingen, und immer wieder die Suche nach Personal. Und wie hält man eine aufmüpfige, einfach lebendige Kinderschar, die so ist, wie Kinder sind, am besten beieinander durch strenge und Ohnmachtsgefühle vermitteln und durch Demütigung. Und das hat das System gebraucht, um zu funktionieren, würde ich heute aufgrund dessen sagen, was ich da recherchiert habe.
Herr Burchert, Sie sind selbst verschont geblieben, haben aber in Ihrem Umkreis auch einen Fall eines Verschickungskindes gehabt. Können Sie davon berichten?
Naja, der Fall war meine Schwester. Sie ist zweimal verschickt worden, allerdings auch, weil sie wirklich krank war. Also das gab da schon eine Diagnose. Aber mehr oder weniger hat sie natürlich das erlebt, was Frau Lorenz hier auch aufgezählt hat. Ich glaube, dass meine Schwester diese Einschnitte in ihrem Leben deshalb leidlich verkraftet hat, weil wir nun sehr verständnisvolle Eltern hatten, die auch ein offenes Ohr hatten dafür. Und weil mein kluger Vater wohl in weiser Voraussicht mit meiner Schwester ein heimliches Zeichen ausgemacht hat, wie man in Verbindung treten kann. Also, dass meine Schwester diese Verbindung halten konnte zu meinen Eltern, hat ihr wohl über das Schlimmste hinweggeholfen. Was aber nicht heißt, dass diese Aufenthalte lebenslang seelische Spuren hinterlassen haben. Vor allen Dingen die Hilflosigkeit und dieses Ausgeliefertsein, was für Kinder natürlich ein entsetzliches Gefühl ist. Nichts machen zu können, auch mit seinen eigenen Wünschen und Regungen und Bedürfnissen, sich an niemanden wenden zu können, nirgends Trost zu finden in dieser Atmosphäre des Sadismus. Also das überfordert in der Regel die Verarbeitungsmöglichkeit eines Kindes und dann haben wir ein Trauma vor uns und das kann man nicht anders sagen, das kann man nicht beschönigen. Und dazu kommt natürlich, dass in der Nachkriegszeit praktisch die gesamte Psychotherapie in Deutschland zusammengebrochen war im Dritten Reich und erst mühsam, sehr, sehr mühsam wieder aufgebaut wurde. Und das heißt, dass traumatisierte Menschen, generell traumatisierte Menschen, aber auch traumatisierte Kinder so gut wie keine Hilfe gefunden haben.
Und ich würde da gerne noch was ergänzen. Ihre Schwester hatte jetzt einen unheimlich klugen Vater und hatte offenbar die Chance, da was zwischen den Zeilen oder indirekt zu formulieren. Es ist ja so gewesen, dass es da Tafeln gab, von denen Kinder abschreiben mussten. Also es gab quasi Normbriefe, die man einmal in der Woche zu Papier bringen musste und die wurden auch noch zensiert. Also ich habe Berichte oder mit Menschen gesprochen, die haben sich als Grundschulkind überlegt, wie sie sich selbst töten können.
Ja, ja.
Also was ist das für ein System? Also kann man sich mit dem Nachthemdbändel, kann man sich an dem aufhängen? Kann man sich durch eine Glastür einer Dusche stürzen und verblutet? Also das macht mich, Sie hören das, mich macht das richtig wütend.
Und dazu kommt ja, dass viele Kinder auch noch kleiner waren. Die konnten gar keine Hilfe holen, die konnten nicht schreiben. Das waren ja Dreijährige dabei, ne?
Für die wurde geschrieben, ja.
Naja, mit Recht werden sie wütend. Alle werden wütend, auch die Kinder werden im allerersten Moment wütend geworden sein. Aber sie mussten diese Wut halt runterschlucken, nicht? Denn wenn man dann aufbegehrte, dann würde ja alles nur noch schlimmer. Also in dem Moment, wo die Wut spürbar ist, muss sie sofort weggeschickt werden. Und wir sprechen hier von Dissoziation, nicht? Das heißt, die Gefühle, die zu diesen traumatischen Szenen gehören, die werden abgespalten, sagen wir, und werden in irgendwelche anderen Regionen der Psyche untergebracht und treiben dann dort weiter ihr Unwesen, entweder in Selbstentwertungen oder in Selbstanklagen oder in Depressionen. Oder eben sie platzen irgendwo anders raus, diese Gefühle, hauptsächlich die Wutgefühle. Aber sie werden nicht mehr zugeordnet zu diesem eigentlich traumatischen Geschehen. Und da haben wir es dann mit einer Traumafolgestörung zu tun. Und damit werden sich sehr, sehr viele dieser Menschen schon als Kinder sehr herumgeplagt haben, bis ins hohe Alter, ja.
Herr Reinalter.
Ja, da würde ich gerne ergänzen, dass das, was der Herr Burchert jetzt beschreibt, mich einfach sofort anspricht und ich spüre, dass das ist, was mir, meine Prozesse sind, was mir widerfahren ist. Und wo ich heute sehr wütend bin, ist, dass ich, bei mir war es so, dass ich nicht nur als Kind, sondern bis ins Jugendalter hinein dann in Kuren war. Also mir war immer klar, dass diese Erfahrungen mich stark geprägt haben in meinem Leben. Und ich habe als junger Erwachsener schon begonnen, Therapie zu suchen. Und dann kam der Zusammenbruch, den der Herr Burchert beschrieben hat, vor ein paar Jahren, vor 2018. Und ich war dann 2018 und 2019 insgesamt 12 Wochen in stationärer Behandlung. Und es ist intensiv mit diesen Kurerfahrungen gearbeitet worden, aber es wurde nicht die Diagnose Traumatisierung gestellt. 2019 ist es von Fachleuten noch nicht der Zusammenhang verstanden worden, Verschickung und Traumatisierung. Und das ist für mich ein Wahnsinnsskandal.
Das fragt sich natürlich, was da dahinter steckt, nicht? Wir müssten uns ja eigentlich kollektiv, nicht nur jetzt die unmittelbar Betroffenen oder die Ärzte oder die damaligen Tanten, sondern wir müssten uns als Gesellschaft fragen, was haben wir diesen Kindern angetan? Wo haben wir weggeguckt? Vielleicht ist das ein Grund, dass das so lange gedauert hat, bis wirklich anerkannt werden konnte, wir haben massenhaft Kinder traumatisiert oder traumatisieren lassen.
Herr Reinalter, ich wollte Sie fragen, Sie haben ganz klar Traumata, das wissen Sie jetzt. Was hat die denn ausgelöst? Es gibt ja Situationen, an die Sie sich heute noch genau erinnern können, oder?
Ich habe punktuelle Erinnerungen. Ich habe eine Situation von Beschämung in Erinnerung, wo ich auch vor der gesamten Gruppe für ein Verhalten, das ich meiner Erinnerung nach gar nicht begangen habe, verspottet worden bin und dann bestraft worden bin. Ansonsten habe ich diese extremen Sachen nicht in meiner Erinnerung, wobei ich inzwischen eben auch weiß, die Atmosphäre in den Heimen waren so. Das heißt, ob ich das selber erlebt habe oder ob ich da dabei war, glaube ich, hat für mich keinen wesentlichen Unterschied insofern gemacht, weil ich der Situation hilflos ausgeliefert war und in diesem Mitleiden und dieser Angst davor, das könnte mir auch passieren, die Traumatisierung bekommen habe. Vielleicht ist aber auch für mich einfach noch nicht zugänglich.
Wie war denn die Situation oder die Atmosphäre? Können Sie das beschreiben, damit wir ein bisschen besser noch mit Ihnen mitfühlen können?
Das ist jetzt nicht direkt eine Antwort auf Ihre Frage, aber als ich mit 3 Jahren dann nach 8 Wochen heim durfte, haben meine Eltern mich abgeholt. Und ich weiß heute gar nicht mehr, ob meine eigene Erinnerung ist oder die von meiner Mutter übernommene. Auf jeden Fall habe ich meine Mutter, meine Eltern nicht mehr erkannt. Ich bin nicht auf sie zugegangen. Ich hatte kein Zeichen des Erkennens oder der Freude gezeigt. Es waren für mich fremde Personen. Die Situation, was ich da erlebt habe, war einfach diese Form von Hilflosigkeit. Es war eben so, diese Anonymität. Ich war einer von vielen. Ich musste in der Gruppe funktionieren. Es gab dann Situationen auch, dass ich in Kuren dann, mein Asthma sich dann so verschlimmert hat noch, dass ich dort so starke Anfälle hatte, dass ich dann dort auf die Krankenstation musste und da dann eine besondere Beachtung bekommen habe. Und ansonsten war ich einer, der sich hier einreihen musste und diese Situation einfach ertragen und aushalten musste.
Und wenn man da ergänzen darf, also die Entindividualisierung drückt sich ja auch dadurch aus, dass Kinder in manchen Kurheimen einfach eine Nummer wurden, haben durchnummerierte Mützchen und Kämmchen gekriegt und hatten keinen Namen mehr.
Und an der Stelle vielleicht noch eine Erinnerung, das Schöne war immer, wenn die Wäsche gekommen ist aus der Wäscherei, dann man musste ja vorher dann seinen Namen reingeben, reinsticken, reinnähen, hat meine Mutter gemacht. Das war diese Form von Individualität, wenn die Wäsche ausgegeben wurde, wenn man seine Sachen wiedererkannt hat, aus diesem großen Haufen, das gehört mir, das ist ein Teil von mir und dann steht auch noch mein Name drin. Das ist so eine Form, wo man dann so ein kleines Stückchen Individualität hatte.
Herr Reinalter, konnten Sie sich nicht mit anderen Kindern, also sicher nicht, als Sie 3 waren, da waren Sie noch zu klein, aber später mit anderen Kindern zusammentun, wenn Ihnen das allen ähnlich ergangen ist? Gab es nicht die Möglichkeit, sich da gemeinsam zu wehren oder zumindest das mit Freunden leichter zu ertragen?
Ja, das gab's auch. Diese Situation gab's auch. Ich hatte später dann, als ich dann eben in der Schule war, schreiben konnte. Es gab dann auch Brieffreundschaften, wir haben uns hinterher noch geschrieben. Also solche Erfahrungen gab's. Aber es gab eben auch die anderen Erfahrungen, das ist vorher schon kurz angeklungen, dass Teil dieses pädagogischen Maßnahmen war eben auch, die anderen Kinder mit einzubinden in die Bestrafung im Sinne von Verspotten, im Sinne von Ausstoßen. Die anderen Kinder waren zum einen auch diejenigen, die einem Halt geben konnten, aber sie waren auch Quelle von Angst.
Und habe ich das richtig verstanden, dass Sie sich an viele Sachen nicht erinnert? Sie wissen nicht, ob die Ihnen selbst passiert sind oder vielleicht doch?
Ja, das ist schon so. Also ich habe, wenn ich jetzt auch in dem Austausch sehe mit den anderen, manche haben überhaupt keine Erinnerungen. Die wissen, sie waren, aber sie wissen weder das Jahr, sie wissen nicht wo. Manche haben ganz detaillierte Erinnerungen. Bei mir ist so ein Misch. Ich kann mich an einzelne Sachen erinnern, aber ich habe viele Sachen einfach auch wegpacken müssen. Ja.
Herr Burchertz, ist das eine Strategie, um sowas besser zu verarbeiten, wegzustecken von Kindern?
Ja, sicher. Wir verfügen ja in unserer Psyche über die gnädige Funktion der Verdrängung. nur gelingt die nicht immer vollständig, sodass das Verdrängte ja auch wiederkehrt. Und davon spricht ja das, was der Reinalter erzählt, eine lebendige Sprache. Ich würde gerne nochmal eingehen auf diese Atmosphäre der beständigen Hilflosigkeit und der Ohnmacht und der Strafen. Und vom Blickwinkel des Traumas her kann man ja sagen, ein einzelnes dieser Ereignisse wäre vielleicht von einem Kind zu verarbeiten gewesen und wäre nicht traumatisch gewesen. Aber die Summe macht's, nicht? Wir sprechen hier, das ist ein Fachbegriff, von kumulativer Traumatisierung. Das heißt, die viele, viele, viele einzelne Mosaiksteinchen von Schrecken, von Einsamkeit, von Heimweh, von Demütigung, von Herabsetzung, geben in Summe eine traumatische Wirkung. Und deshalb ist das, was der Herr Reinalter jetzt hier sagt, dass es einfach auch die Atmosphäre war, die so schrecklich bedrohlich war, vollkommen richtig, auch vom Verständnis des Traumas her, nicht? Ganz am Anfang dieser Verschickungen stand ja eine Bindungstraumatisierung. Die Kinder wurden von ihren Eltern weggerissen. Es gab kaum richtige Abschiede. Sie wussten nicht, wohin sie fuhren. Sie saßen mit anderen in einem fremden Zug, in eine fremde Gegend. Das Einzige, was ihnen Trost geben hätte können, das Kuscheltier wurde ihnen weggenommen. Also wenn ein Kind eine Bindungsperson auf diese Weise verliert, nicht, und das ist nun sehr gut untersucht und war damals eigentlich auch schon bekannt in der Fachdiskussion, nicht, dann müssen wir von einer Bindungstraumatisierung sprechen. Und die schwächt natürlich einen Menschen auch für alle folgenden Phänomene, die es da noch zu bewältigen gäbe.
Herr Reinalter, Sie haben erzählt, dass Ihnen Ihre Eltern ganz fremd waren hinterher. Was haben Sie denen erzählt?
Ja, meine Mutter war sehr betroffen. Sie hat auch sehr gelitten unter dieser Situation. Ja, doch das, dass sich das dann wieder eingespielt hat, ist es dann wieder in den Alltag übergegangen. Meine Eltern hatten wenig Zeit, sich um uns zu kümmern, aufgrund von ihrer beruflichen Situation, Belastung. Ich hatte größere Geschwister und der Herr Burchers hat vorher von seinen Eltern gesprochen, die seiner Schwester das erleichtert haben und teilweise auffangen konnten. Bei mir war das meine große Schwester, die das konnte. Ich habe als Dreijähriger die Erfahrungen, die ich gemacht habe, da habe ich sicher nicht viel erzählen können. Und bei mir war das so, dass durch diese jährliche Wiederkehr, dann hatte das auch, also zunächst konnte ich nichts erzählen. Ich bin mit dieser Sprachlosigkeit auch zu Hause dann, ist bei mir weitergeblieben. Ich habe auch heute meine erwachsenen Geschwister gefragt, was sie sich daran erinnern können, wenn ich nach Hause gekommen bin. Da gibt's ganz wenig Erinnerungen, weil es irgendwie halt, ja, es war halt ein Stück weit normal, dass ich immer wieder weg war und dann war ich wieder da, weil es einfach Normalität war, bei mir jetzt konkret.
Selbst als 13-Jähriger haben Sie dann nicht irgendwann rebelliert und haben gesagt, ich fahre da nicht mehr hin?
Nein, nein, also für mich selber war das auch so, dass ich, ja, klar, also...
Sie hatten Asthma, Sie haben...
Ich bin nicht auf die Idee gekommen.
Ja. Man fügt sich.
Man fügt sich.
Sie haben gesagt, Sie hatten Asthma, also es gab bei Ihnen eine medizinische Indikation, warum Sie dorthin mussten. Haben Sie ansonsten Medikamente bekommen?
Daran kann ich mich nicht erinnern, einfach weil ich es natürlich dann eben auch nicht unterscheiden kann. Also ich habe immer Medikamente bekommen, aber für was, gegen was, das waren, also ob ich auch diese beruhigenden Medikamente bekommen habe, weiß ich nicht.
Bad Dürrheim im Schwarzwald ein Beispiel, ne, Frau Lorenz. Es war gang und gäbe, Kinder ruhig zu stellen, oder?
Also gang und gäbe, das ist eben das Gemeine. Es gibt die Hinweise in der Literatur, dass man sedierende Mittel einsetzen kann und soll. Es gibt aber, und das finde ich ist das, was jetzt jenseits der seelischen Befindlichkeit einfach dann wieder die Handlungsebene der Verantwortlichen ist. In Bad Dürrheim gab es Herrn Hans Kleinschmidt, der war einer der Theoretiker der Kinderkur und der hat dort eindeutig, da gibt's wissenschaftliche Veröffentlichungen von ihm selbst, hat an Kindern Medikamente ausprobiert und zynischerweise beschreibt er in einem Aufsatz, dass die Kinderkur in den entlegenen Heimen das ideale Setting für so eine Versuchsanordnung ist und er beschreibt dann bei der Anwendung eines antiviralen Mittels, dass er 142 Probanden hat, die 6 Wochen da sind, nicht gestört werden, kein Wechsel und man kann da ideal Grüppchen machen und beobachten. Und das ist jetzt ein Aufsatz. Wenn man dieses Werk durchguckt, dann gibt's da noch mehr zu Medikamentenanwendung im Auftrag oder in Zusammenarbeit mit Pharmakonzernen. Also ich glaube, dieses weiter zu recherchieren, wird da noch viel zutage bringen, was dann einfach sagt, das System hatte mehrere Bedeutungsebenen. Kindern was Gutes tun zu wollen, vermeintlich, vielleicht wirklich irgendwann mal mit guter Absicht, hat sich an manchen Orten pervertiert zu was, dass Kinder Objekte in der Versuchsanordnung waren. So zynisch muss man das, glaube ich, zumindest in diesem belegten Fall sagen.
An manchen Orten.
Also, ja. Das weckt natürlich ganz ungute Assoziationen. Ja. Ich kenne das auch, ja. Und ich habe mich oft gefragt, ob da nicht eine ganz fürchterliche Tradition aus der Nazi-Zeit fortgesetzt wurde. Also ich kann mich dieses Gedankens kaum erwehren.
Ich glaube, Verschickungskinder sind ein Symptom, oder was mit ihnen passiert, ist ein Symptom für eine große Haltung, die sich durchzieht und von der wir auch heute noch nicht gefeit sind, wie mit Kindern oder mit Menschen in hilflosen Situationen, in geschlossenen Systemen umgegangen wird.
Also lange eingeübter vom preußischen Drill bis zur nationalsozialistischen Indoktrination, ja, das sind die Auswirkungen gewesen?
Ja. Wenn ich was dazu sagen darf, von der pädagogischen Seite her. Es gab ja dieses berühmte Werk von der Johanna Hara im Nazi-Deutschland, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Dieses Buch kann man bezeichnen als die Fibel für die schwarze Pädagogik. Und das wurde begierig aufgegriffen, diese Vorstellungen, weil man die Idee hatte, man muss den Willen von Kindern brechen. Und um ihren Willen zu brechen, muss man ihnen ihre eigene Emotionalität austreiben. Also wenn sie sich anders äußerten als die Eltern oder die Pädagogen das wollten, dann waren sie halt ungehorsam und wurden bestraft. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Programm, Menschen gleichzurichten. Nicht? Das ist Kasernenhofdrill. Und das war durchaus gewollt und genau so gedacht, ja, dass sich auch Kinder ihre Sehnsüchte nach Eltern oder Bindungspersonen abtrainieren. Und diese Pädagogik, die hat ja noch fast in die 80er Jahre weitergewirkt. Nicht? Dieses Buch von Johanna Hara ist bis in die 80er Jahre in leichten Modifikationen erschienen. Und das war der pädagogische Kontext. Ja? Und wenn Sie sehen, wie das Personal in diesen sogenannten Kurheimen die Kinder behandelt haben, dann ist es haargenau dieses Programm. Nicht? Und das erzählen ja auch viele Betroffene, dass es ging nur darum, die Individualität, wie es auch der Herr Reinhalter so treffend formuliert hat, die Individualität den Kindern zu nehmen. Und nicht umsonst gab es ja dann in diesem verkrusteten pädagogischen Deutschland einen großen Aufschrei in den 60er Jahren. Aber wir müssen uns mal klar machen, dass das auch erst 20, 25 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs war und die Praxis der Verschickungen noch in vollem Gange.
Aber die Ansätze der Reformpädagogik, die sind doch schon viel älter. Die hatten ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts mal eine größere Verbreitung. Ist das alles völlig abgedeckt worden, verdrängt worden?
Ich glaube, die anderen haben einfach gewonnen. Die anderen waren mehr. Also das, das ist zynisch, aber das, was Herr Burchertz gesagt hat, dass man über die Ermordung von Menschen, also der Nationalsozialismus ist ja gegen diese Menschen, auch Reformpädagogen und Psychotherapeuten, also Leute, die auf Kinderseele geguckt haben, vorgegangen. Sie sind ermordet worden, zum Teil ins Ausland getrieben worden. Und ich würde schon so weit gehen, dass sich dieses Fehlen von Kompetenz an den Kindern gerecht hat, weil die anderen mit dieser anderen Denke die Hoheit dann, die Deutungshoheit über Kinderleben hatten und das rächt sich. Und das merken wir ja leider auch bei dem Versuch, das aufzuarbeiten, dass diese klare Haltung, die wir jetzt als die einzig nachvollziehbare formulieren, dass die immer noch schwer zu formulieren ist für manche Menschen, die da als Nachfolge in Verantwortung sind.
Das ist etwas für Deutschland Typisches oder Deutschlandspezifisches. Nicht? Es gab natürlich ganze psychoanalytische Pädagogik und die Reformpädagogik hat ja in anderen Ländern weite Verbreitung gefunden. Das ist ja nicht so, dass die einfach untergegangen ist. Sie ist in Deutschland untergegangen, weil viele Reformpädagogen, denken Sie an Janusz Korczak, ja, dann eben der tapfere Mann, nicht? Der ist mit seinen Kindern halt ins KZ gegangen, nicht? Weil er sie nicht allein lassen wollte und ist dort umgekommen. Nicht? Und so gab es viele Reformpädagogen, die tapfer versucht haben, dagegen zu halten, aber sie wurden entweder mundtot gemacht oder sie sind geflohen oder sie kamen um. Ja, also ich weise nur darauf hin, nicht, dass zum Beispiel Anna Freud in London eine Klinik gegründet hat mit Dorothy Burlingham für Kinder, die traumatisiert waren vom Krieg, ja, und trennungstraumatisiert. Und das war, Anna Freud war eine der führenden Köpfe der psychoanalytischen Pädagogik, Reformpädagogik. Also es ist nicht so, dass das alles untergegangen ist und dass man es nicht hätte wissen können, aber es war in Deutschland vernichtet.
Wie kann das sein? Sie sagen, in Deutschland war das vernichtet und man hatte über die ganze Bundesrepublik, die damalige, verstreut verschiedene Heime, unterschiedliche Träger. Da waren Menschen, die vielleicht selber Kinder hatten, Frauen, ja, und die haben alle mitgemacht. Da kann es doch nicht ab und zu mal jemanden gegeben haben, der gesagt hat, das funktioniert so nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht mit ansehen.
Gab's.
Ich denke schon, dass es solche Leute gegeben hat. Das ist also, ja, Frau Lorenz hat vorher Praktikanten oder Praktikantinnen erwähnt, die entsetzt waren und dann aber eben auch gegangen sind und nicht viel gesagt haben.
Herr Reinalter.
Ja, ich habe vor kurzem jetzt auch gerade einen Kontakt gehabt mit einer Frau, die als junges Mädchen, als Jugendliche im Praktikum gemacht hat, die genau das auch so erlebt hat, wie es der Burchardt geschildert hat. Und meine eigenen Erfahrungen sind schon auch, dass ich in den 70er Jahren, würde ich dann sagen, Mitte der 70er Jahre, dann schon auch Kurerfahrungen hatte, wo ich liebevolle Begleitung erfahren habe. Diese Sache mit der Individualität, das ist aufgrund von der Gruppengröße, war immer schwierig, aber ich kann mich schon auch auf dieser Krankenstation zum Beispiel auch an, ja, schon dann eher jüngere Schwestern erinnern. Also ich habe schon auch in meinen vielfältigen Kuren diese anderen Personen auch getroffen. Ja. Oder sie haben mich getroffen und haben sich um mich angenommen. Das gab schon auch.
Wer waren denn die Profiteure dieser Kinderverschickung? Man denkt ja erstmal, Kinder zu brechen mit Spätfolgen, also aus heutiger Sicht ist das ja nichts, was sich irgendwie für eine Gesellschaft lohnt. Ganz im Gegenteil. Warum passiert das?
Naja, es gibt ja jemand, der die Kurheime betreibt und der damit Geld verdient. Und also jetzt nicht in Pauschalität, aber man findet in den Akten immer wieder Briefe von Menschen, die sich mit einem Kurheim selbstständig machen und dann an Städte, an Firmen, an Wohlfahrtsträger schreiben und ihre Dienste anbieten. Und das war schon so ein Wettbewerb. Und mir hat auch eine Frau, die dann in den 80ern noch ein Heim betrieben hat, wo die Kinder gerne hingefahren sind, also so der Gegenentwurf mit Reformpädagogik, die aber auch davon berichtet, sie sei dann durch Deutschland getingelt und hätte angeboten, was sie bietet und immer wieder sich diesen Auftrag von Städten quasi neu beschaffen müssen im Sommer oder es war ja eigentlich ein Ganzjahresbetrieb, auch wenn Sie das jetzt Sommerkuren genannt haben, ihr Haus voll zu bekommen. Und die haben profitiert. Es gibt einzelne Vermerke, dass Ärzte Sonderhonorar bekommen, wenn sie eine Kur verschreiben. Also da gibt es Briefaktenvermerk von LVA, dass da nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Es gibt Listen in den Städten, also die Stadt Stuttgart merkt auch, dass die Kurverschickungen immer abnehmen. Auch die Migrantenkinder werden wohl nicht ganz so bereitwillig einem fremden deutschen System anvertraut. Also man merkt schon, das System ist in Sinkflut und dann, das sagt ja auch, es ist einfach ein Wirtschaftsfaktor gewesen, den man versucht hat, am Laufen zu halten.
Was sagen denn die Träger? Teilweise gibt es die ja noch, wenn man sie heute darauf anspricht, Frau Lorenz?
Das ist ganz unterschiedlich. Eigentlich müssten sie es ja eigentlich durch die stationären Heimkinder schon wissen, was die Situation in den Heimen war, weil so sehr unterscheidet sich dieses Setting ja nicht von den wirklich über Jahre untergebrachten Heimkindern. Es gibt immer wieder den Verweis darauf, dass die Akten nicht mehr vorhanden sind wegen Aufbewahrungsfristen. Es gibt Bereitwillige, es gibt Menschen, die immer noch ein Problem haben, glaube ich, den Vertretern der ehemaligen Verschickungskinder auf Augenhöhe zu begegnen. Es ist ein ganz langwieriger, schwieriger Prozess, der wohl denen besonders schwer fällt, die heute eben noch am gleichen Ort, im gleichen Heim, ein ganz anderes Kurwesen betreiben. Und das ist das, was mich eigentlich irritiert, dass man im Jahr 2021 nicht einen differenzierteren Blick auf eine ja mittlerweile dann doch schon ein paar Jahrzehnte in der härtesten Form zurückliegende Kurpraxis hat und immer noch versucht, das kleinzureden. Das finde ich erschütternd, auch mit Blick auf darauf, wie wir heute unsere Kinderschutzkonzepte leben, weil eins wird deutlich, was mir in den Gesprächen mit vielen ehemaligen Verschickungskindern immer wieder klar geworden ist, sie wollen jetzt aufarbeiten, so wie Herr Reinalter, was ist damals passiert, weil es steht ein weiteres geschlossenes System für viele am Horizont und das heißt irgendwie Pflegebedürftigkeit, Pflegeheim und diese ausgelieferte Erfahrung, wenn die eine strukturelle Erfahrung in so geschlossenen Systemen ist, dann ist das natürlich was, was dringend bearbeitet werden muss, auch von den Strukturen.
Herr Reinalter, Ihr Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen, der kümmert sich ja darum, dass die Sachen einfach nochmal zur Sprache kommen. Wenn Sie sowas hören, wenn es Träger gibt, damalige, mit denen es schwierig ist, zusammenzuarbeiten, die Akten sind weg. Wie sehr trifft Sie das in Ihrer Art, Ihr eigenes Schicksal aufzuarbeiten?
Ich fange vielleicht beim Positiven an, dass ich die Informationen, die ich nüchtern am PC gelesen habe, dass die Konferenz der Sozialminister das Leid der Verschickungskinder anerkennt. Diese nüchterne Aussage hat mich daheim am Schreibtisch, sind mir die Tränen gekommen, weil ich einfach gespürt habe, dass es ein großes Bedürfnis ist, einfach ja dieses gesehen zu werden, dass wir jetzt gesehen werden. Wir sind damals nicht gesehen worden, wir wollen jetzt gesehen werden. Und in unserem Verein ist es schon so, die Frau Lorenz hat es gerade genannt, Augenhöhe als Stichwort. Ich bin ein Teil dieses Vereins. In der Vorstandschaft gibt es Menschen, die treiben mit großer Energie und mit großer Kompetenz diesen Prozess voran. Den Menschen, dass wir auf Augenhöhe heute unsere Geschichte aufarbeiten wollen und hierfür auch Unterstützung wollen und es auch einfordern, dass eben die Verantwortlichen damals und die Verantwortlichen von heute sich auch darauf einlassen. Ja, und dann gibt's eben meine Reaktion war die Frage, die ist natürlich in dem Moment, wenn so eine Reaktion kommt, das gegeben wird von diesen Personen, Gesellschaft, Politik, ja, dann merke ich, dass mir das gut tut, so wie ich das vorher kurz benannt habe. Und ansonsten kommen schon wieder diese alten Geschichten hoch von diesem einfach, ja, nichts wert zu sein, nicht wichtig zu sein. Und das Schöne ist aber jetzt eben, dass wir sind Erwachsene, wir stehen im Leben, wir haben unser Leben gemeistert und wir lassen uns heute davon nicht mehr abbringen, sondern werden mit großer Beharrlichkeit auch da dranbleiben. Und ja, die Frau Lorenz hat es gesagt, also für mich selber ist das schon auch eine Perspektive, also dass ich weiß, wenn ich das mal, also Altersheim, Stichwort Altersheim, da freuen sich wenige drauf, aber für mich ist schon klar, dass das für mich eine ganz besondere Nummer wird, wenn das mal ansteht. Und es geht uns aber jetzt nicht nur um unsere eigene Geschichte. Ziel des Vereins ist insgesamt einfach auch die Gesellschaft zu sensibilisieren für einen empathischen Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen, ja, außerhalb von unserer eigenen Gruppe, von unseren Betroffenen.
Es gibt ja auch inzwischen viele kleine Forschungsprojekte, teilweise schon abgeschlossen, zu dem Thema Kinderverschickung. Müsste man die nicht zu einem großen Ganzen zusammenführen? Und wenn ja, wie, Frau Lorenz?
Es gibt ja den Versuch, auf Bundesebene ein Forschungsprojekt aufzusetzen. Aber ich glaube, man sollte nicht der Illusion aufsitzen, dass das eben an vielen kleinen Orten passiert ist. Also Verschickung war ein Phänomen, das von Nord nach Süd, von NRW an die Nordsee oder in die Berge verschickt worden ist. Und auf der Erlebnisebene und auf der Aktenebene und auf der Zuständigkeitsebene muss es, glaube ich, so wie das jetzt Baden-Württemberg beispielhaft macht und wie es in NRW passiert, muss es erstmal regional aufgearbeitet werden, um Erkenntnisse dann zusammenzutragen. Und man kann nur hoffen, dass dieses Bundesforschungsprojekt aufgesetzt wird. Dazu haben sich die Familienminister auch bei dieser Konferenz im Mai 2020 bekannt. Es bleibt spannend, in Baden-Württemberg passiert was. Da gibt es eine Koordinierungsstelle, die gefördert wird vom Sozialministerium. Und ich glaube, das sind die Ermutigungen für Menschen wie Herrn Reinalter und die anderen Betroffenen, dass das auch eine Anerkenntnis ist, weil man es für so wichtig hält, es weiter zu erforschen.
Wie geht es Ihnen heute, jetzt, wenn Sie hier sitzen und sich intensiv mit diesem Thema befassen, Herr Reinalter?
Ja, zunächst möchte ich gerne noch geschwind eins nachtragen, wo wir eigentlich im Gespräch schon dran vorbei sind. Was heißt das jetzt konkret in meinem Leben, diese Geschichte mit, wann ist bei mir High-Alarm, um einfach die Zuhörer noch ein bisschen mitzunehmen in die Innenwelt. Urlaub machen habe ich ganz lange als wenig erholsam erlebt, weil ich das eben heute weiß, dass für mich Alarmstimmung war, wegfahren, in die Fremde gehen. Beziehungen leben, wenn ich in der Kur erfahren habe, dass die Tanten, diejenigen, auf die ich angewiesen bin, die mir einzigen, die mir Liebe geben können, oder auch die anderen Kinder, dass die sowohl ich deren Nähe suche, aber die gleichzeitig eben auch diejenigen sind, die mir Böses tun, dann heißt es, dass im späteren Leben es sehr schwierig ist, Beziehungen aufzubauen und mich vertrauensvoll zu öffnen und in der Konstanz zu öffnen. Das heißt, um es bei mir konkret zu sagen, es ist bei mir immer dieser sehr starke Wunsch nach Nähe da. Ich habe in vielfältigen Situationen auch Nähe arrangiert in meinem Leben und aber immer auch dann mich wieder zurückgenommen, weil es für mich einfach auch, Nähe heißt auch Bedrohung. Eine andere Geschichte noch, die mein Leben sehr geprägt hat und ich glaube, das geht anderen Kindern auch so, dieses Selbstwertgefühl, das für uns ganz schwierig war, dass wir uns im Laufe des Lebens dann irgendwie dann auch noch erarbeiten konnten. Aber für mich heißt es immer, dass wenn Situationen, die für andere normal sind, beruflich, privat, wo man sich zeigen muss, wo man Präsenz zeigen muss in der Öffentlichkeit oder in der kleineren Öffentlichkeit, ich muss immer über diesen Widerstand hinweggehen, dieser High-Alarm, dass das für mich eine gefährliche Situation ist. Und das heißt, Situationen wie die gerade, die ich beschrieben habe, die für andere vollkommen normal sind oder eben auch schön und entspannt sind, sind für mich mit einer großen Anstrengung verbunden. Das war mir noch wichtig nachzutragen. Konkret, wie es mir geht, um es anzuknüpfen, ganz bei mir persönlich. Ich kann jetzt, nachdem ich jahrelang auf der Suche war, nachdem ich die Diagnose habe und auch therapeutisch gut aufgehoben bin, kann ich jetzt anfangen, die Fäden, die ich so im Laufe meines Lebens aufgenommen habe, jetzt zusammenzuführen und merke, dass es für mich gerade einen wahnsinnigen Schub gibt. Die Selbsthilfe, austauschen in Selbsthilfegruppen, ist eine ganz tiefe Erfahrung, weil wir hier in dem Austausch einfach so eine Verbundenheit spüren, auch wenn manchmal gar nicht so viel gesprochen wird oder wir Menschen jetzt über diese Corona-Situation gar nicht, also nur vom Bildschirm her kennen, eine einfach diese Verbundenheit da ist, dass da ganz viel auch innerlich ins Wachsen kommt, ins Fließen kommt. Ja, und dann bin ich froh, dass jetzt so Stimmen wie die von Frau Lorenz, von unserem Verein, vom Herrn Burkhardt, dass wir hier in so einem Forum das einfach auch präsentieren können. Ja, mit der Hoffnung, dass in diesem Aufarbeitungsprozess, und es gibt viele, die es da noch, es sind insgesamt, glaube ich, von 8 Millionen Kindern sprechen wir hier. Es sind noch viele da, die auch diese Unterstützung weiterhin brauchen werden. Und das macht mich froh, und dass da jetzt was vorangeht.
Ihr Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen sammelt Zeitzeugnisse, Erfahrungsberichte. Sie haben es gesagt, alles, was es zu dem Thema gibt. Jeder kann sich melden und nachfragen. Herr Reinalter, wie findet man Sie?
Also unser Verein heißt Aufarbeitung Kinderverschickung Baden-Württemberg e.V., und wir sind im Internet zu finden unter verschickungsheime-bw.de. Und dort kann man auch, wenn man jetzt Informationen möchte oder sich Informationen geben möchte, direkt hinschreiben per Mail. mail@verschickungsheime-bw.de. Da kann man uns erreichen. Wir haben inzwischen einen sicheren externen Server, wo wir Zeitzeugenarchiv für die Forschung und die Nachwelt aufbauen, wo private Dokumente und so weiter abgelegt werden, die eben auch nicht veröffentlicht werden, sondern für die Forschung gesichert werden. Und was wir eben, was schon genannt worden ist, dass unsere Arbeit vor allem von Ehrenamt auch jetzt noch getragen wird und wir werden unterstützt, wir bekommen Unterstützung, aber dass diese Geschichte schon auch eine solide Finanzierung auf lange Strecke eben auch braucht. Das sind noch so Anliegen, die ich aus der Sicht des Vereins einfach noch sagen wollte.
Das ist Ihre Forderung an die Politik?
Ja.
Verschickungsheime-bw.de. Ich sage Sie nochmal hier die Internetadresse. Das SWR2-Forum heute mit dem Thema Albtraum-Sommerkur vom Leid der Verschickungskinder. Mit dabei waren Arne Burchertz, Diplom-Pädagoge und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut, Hilke Lorenz, Historikerin, Journalistin und Autorin, und Franz Reinalter vom Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen Baden-Württemberg. Am Mikrofon war Marion Theiss.